Diese Woche sprechen wir bei Quotenmeter FM über die größte Überraschung im Serienbereich. Und los geht's. Herzlich willkommen wieder hier in dieser illustren Runde. Ja, ich bin doch, obwohl ich es gerade so angekündigt habe, nicht Markus Lanz, aber wir sprechen heute über die wichtigen Themen des Lebens. Und an meiner Seite, auf meinem linken Platz, den sogenannten Grillplatz, hier bei Markus Lanz, bei Quotenmeter FM, ist Mario Thunert.
Ah, herrlich. Also hier riecht es richtig schön. Richtig schön nach Röstaromen. Ich habe mir hier gerade noch so eine Zucchini draufgelegt auf den Grill. Ich bin ein bisschen gesundheitsbewusst heute unterwegs, aber schmeckt auch sehr gut. Also sehr kann gut. Ich sehr empfehlen.
Ja, wir sprechen heute über Matlock, denn Matlock ist wieder da. Matlock war vielleicht auch nie weg. Also die ein oder anderen kennen die vielen Gags aus Die Simpsons noch. Matlock ist 1986 gestartet. Das war eigentlich, muss man sagen, eine recht langweilige Serie. Ben Matlock, gespielt von Andy Griffith, war ein alter, weiser Mann, der dann immer irgendwie so einen Fall aufgelöst hat. Das Ganze war jetzt nicht besonders tiefgründig, sondern es war halt eine nette Anwaltsserie in den 80ern. Bei NBC irgendwann hat NBC die Serie rausgeschmissen. Dann hat nochmal ABC 3 Jahre dran gehangen. Das Ganze kam von Fred Silverman und Dean Hargrove, die das zusammen mit Viacom gemacht haben. Jetzt muss man sich überlegen, Viacom, das ist ja jetzt Paramount und CBS und jetzt gibt es eine Neuauflage seit letztem Jahr und die kommt jetzt bei CBS. Also Matlock hat jetzt schon mal vom Namen her alle großen Networks in den USA durchgespielt. Und jetzt ist Matlock zurück mit Katie Bates als Madeline Matty Matlock. Und ich war überrascht über die Folge. Mir wurde die Serie empfohlen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich war nie so ein großer Matlock-Fan. Man kennt das noch von früher, wenn man so alt ist wie ich. Man kommt aus der Schule, 11 Uhr Diagnose Mord, 12 Uhr Matlock, 13 Uhr Sam. Und hat man dann mit dem Bruder mitgeguckt. Ja, Mario, du bist wahrscheinlich noch zu jung, dass du das um 12 immer bei ProSieben geguckt hast.
Das stimmt, ja. Das war jetzt gerade eine neue Information für mich, dass das früher immer auf ProSieben läuft. Wobei Sam kannte ich tatsächlich noch. Ich kann mich noch so ganz vage an so Zeiten erinnern. Da muss ich so 5 oder so gewesen sein. 5 oder 6, so Anfang der 2000er, kann das sein? Dass das da auch noch lief, weil da habe ich dann teilweise bei ProSieben immer so in Do-It-Yourself, kennst du das noch? Do-It-Yourself mit Sonja Kraus und Charlotte Engelhardt damals noch.
Bevor schreckliche Sendung.
Ja, da habe ich dann, das lief dann immer. Und danach kam Sam und ich glaube, danach lief aber dann schon We Are Family. We Are Family. Und irgendwo müsste dann auch Matlock gelaufen sein. War das dann am Vormittag oder war das dann noch nach We Are Family oder war das praktisch noch davor in den 90ern irgendwann?
Das war in den 90ern, 2000, bevor Matlock aus dem Programm geworfen wurde, kam erstmal damals das Magazin Avenzio und davor kam Ralf Zacherl mit Einfach Kochen. Mit Do It Yourself, das lief eigentlich um 16 Uhr und wurde wahrscheinlich dann nochmal...
Ja, das wurde vormittags wiederholt, kann das sein? Ja, genau. Ja, und Matlock tatsächlich habe ich da nie gesehen. Ich habe auch gar keine Erinnerungen an die Serie gehabt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass die mir in meiner Kindheit irgendwann mal untergekommen wäre. Das Einzige, was der Fall war, ist, dass ich schon mal von dem Namen gehört habe. Also das ist ja auch ein sehr eingängiger Name, ne? Matlock ist ja auch irgendwie schon so sehr phonetisch irgendwie ein Name, der irgendwie im Gedächtnis bleibt. So ein hart klingender Name. Also ja, ist mir im Gedächtnis geblieben, der Name, aber ich konnte konkret nie richtig was damit verbinden. Und du hast mich dann irgendwann darauf aufmerksam gemacht, dass es da eine Neuauflage gibt, was mich dann auch nicht so richtig gewundert hat, weil ja auch gerade bei CBS immer wieder so Neuauflagen von so 80er, 90er Serien liefen. Also zum Beispiel MacGyver gab es dann auch, ne?
Und, ja, oder auch die Autorin von Matlock, die das ins Leben gerufen hat, die ist jetzt 50 Jahre alt. Das heißt, die war dann früher 20, als sie das gesehen hat. Die war auch für das Charmed-Reboot verantwortlich.
Okay, also das wurde ja teilweise aber auch, glaube ich, nicht sonderlich gut besprochen, ne? Also
das da ging es zum Beispiel auch darum, dass man mit den neuen Hauptdarstellerinnen wie auch mit den alten überhaupt nicht gesprochen hat, weil die ja komplett mit Black People besetzt wurde und da wollten eigentlich die ehemaligen Darstellerinnen auch noch mitwirken. Das hat man so davor gemacht. Und die Jean Snyder-Urman, die hat auch Emily Owens, MD und Jane the Virgin erfunden und jetzt eben Matlock. Und die neue Matlock, das ist Katie Bates.
Genau, das hattest du mir erzählt. Ja, und das hatte mich dann tatsächlich ein bisschen überrascht, dass sie die Rolle übernommen hat. Ja, wobei, wenn man sich das jetzt anguckt, würde man sagen, ist das auf jeden Fall eine Rolle, die ihr schon so ein bisschen auf irgendwie maßgeschneidert ist für sie, oder? Also auf jeden Fall macht es jetzt nachträglich, wo ich die Serie gesehen habe, schon Sinn, dass man sie da besetzt hat.
Ja, also Katie Bates ist eine gute Schauspielerin. Ich bin gerade im Überlegen,
ob
die früher schon mal in irgendeiner Serie mitgespielt hat, die
ja, ich glaube tatsächlich hat sie doch schon mal eine Anwältin, oder? Ich weiß nicht, Harry's Law, sagt ihr das noch
ja,
was?
Ja, genau, Harry's Law.
Das lief früher, in Deutschland lief das bei Sat.1. Und das war eine Serie, glaube ich, die war bei den Kritikern ziemlich gelobt. Ich glaube, da liefen so 3-4 Staffeln von, ich bin mir nicht ganz sicher.
2.
2 nur, okay.
Mhm. Aber von David E. Kelly, der ja eigentlich früher der Mastermind in solchen Serien war. Und jetzt eben kehrt sie zurück aus dem Ruhestand.
Aber ich weiß nicht, hat sie da tatsächlich eine Anwältin gespielt oder eine Journalistin, eine Autorin? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, es hieß Harry's Law, also irgendwas mit Gesetzen und so muss und Paragraphen. Was hast
eine Patentanwältin.
Eine Patentanwältin. Okay, also genau. Ist sie jetzt, ist das für sie dann auch nichts Neues, so das Metier?
Ja. Letztendlich. Und das Schöne ist, sie kommt eben aus dem Ruhestand zurück, geht zur Anwaltskanzlei Jacobson Moore und arbeitet, also sie sticht sich da erstmal durch gegen den Anwaltschef Beau Bridges. Das ist übrigens der Bruder von Jeff Bridges. Und an seiner schauspielerischen Leistung sieht man, dass er tatsächlich nie für einen Oscar nominiert war, weil er genau 2 oder 1 Gesichtsausdruck in der Serie hat. Wo ich auch wirklich sage, es ist absolut enttäuschend, was er so darstellerisch bringen kann, wenn er dagegen so einen talentierten Bruder hat.
Ich weiß gar nicht, ist das dieser Typ, der mit den längeren Haaren und diesem Schnauzbart? Ist der das? Also dieser Kanzleileiter? Weil ich kann ihn so jetzt vom Namen. Ja, okay, der ist das, okay. Ja, gut, vielleicht spielt ja auch extra so ein bisschen so einen reservierten Typen, ne? Weil dass der extra irgendwie auch so ein Kanzleileiter ist, der nicht so die größten Sympathien hat und so, weil es geht dann ja auch darum, dass da in dieser Kanzlei irgendwie Schindluder betrieben wurde, wo wir gleich wahrscheinlich noch zu kommen werden. Und deswegen, vielleicht sollte er auch so ein bisschen als Unsympath irgendwie schon so auch von der Körpersprache her eingeführt werden, weiß ich nicht. Vielleicht kommt das dann ja später noch in den anderen Staffeln oder vielleicht sogar noch in der ersten.
Ja, dann haben wir Skye P. Marshall, die Olympia Lawrence, also die Juniorpartnerin und die eigentlich Mattie Matlocks Chefin sozusagen ist. Und ihr gegenüber steht ihr Ex-Mann Julian, der Sohn ist von Beau Bridges und der Nochmann von Olympia, aber die haben sich getrennt, wird verkörpert von Jason Ritter. Und dann haben wir noch eigentlich die Nachwuchskräfte, damit die Serie auch nicht so teuer wird. David Del Rio als Billy und Lia Lewis als Sarah Franklin.
Das sind die zwei, was sind sie? Azubis oder
Junganwälte.
Junganwälte, ja. Wobei so vom Standing her kommen sie teilweise rüber wie so Praktikanten eigentlich, ne? Die dann so hinter der Hauptfigur Maddie Matlock irgendwie immer hinter ihr stehen und dann teilweise schauen müssen, wie der Hase so läuft, um mal zu gucken, wie man das wirklich macht. Also sie werden auch so ein bisschen so als diejenigen dann inszeniert, die eben letztendlich noch nicht so viel drauf haben und wo die Hauptfigur halt auch eine gewisse Überlegenheit hat, die sie dann reinträgt in die Kanzlei, weil sie zeckt sich ja sozusagen dann so ein bisschen rein, ne, in diese Kanzlei. Sie hat dann ja, auf einmal einen Auftritt und will in diese Kanzlei kommen, um da einen Job zu kriegen.
Was mich immer bei so Anwaltsserien immer so ein bisschen verwundert, also bei The Good Wife und The Good Fight hatte man immer einen Ermittler und hier sind eigentlich gut bezahlte Anwälte, die müssen dann irgendwelche Leute befragen in irgendwelchen Supermärkten oder sonst irgendwas und machen auch viele deppeles Arbeit, wo man dann sich sonst immer denkt, also in New York, ja, und man bezahlt ihn so viel und sowieso, also deswegen frage ich mich da immer, warum die dann eigentlich diese ganze Arbeit machen sollen. Aber es ist ja so ähnlich, dass man das so ein bisschen wie CSI aufgebaut hat. Die großen Durchbrüche macht immer Katie Bates.
Ja, sicher. Das ist dann, sie wird dann natürlich eben als die, die Heldin der Serie eben wird sie verkörpert, ne? Oder soll sie verkörpert werden? Und da muss man teilweise solche Unlogiken, wie dass sie dann eben halt die Zeugen befragt, kaufen und dass das dann eben Arbeit ist, die eigentlich von der Polizei eigentlich schon verrichtet worden sein sollte. Damit sie dann eben letztendlich die, wie du schon sagst, ne, die wesentlichen Entdeckungen oder die wesentlichsten Ermittlungsergebnisse in der Serie dann liefert sozusagen und dann halt auch diese energetischen Auflösungen, also ich sag jetzt mal, in so einer Ermittlungsserie liegt ja die meiste Energie immer in einer Enträtselung beziehungsweise in einer Auflösung eines Rätsels und das ist dann halt meistens der Hauptfigur vorbehalten, ne? Weil die Hauptenergie ja auch mit der Hauptfigur in Verbindung gebracht werden soll und das ist dann halt was, was man dann eben so kaufen muss, ne? Wenn man solche Serien guckt, wo man dann halt einfach weiß, dass da sehr vereinfachte und teilweise auch nicht der Realität entsprechende Strukturen dann eben vorliegen.
Ja, und was man jetzt sagen soll, das ist, es ist ein Reboot oder eine Fortsetzung, kann man eigentlich sagen. Es spielt in derselben Welt, obwohl Matty Matlock nur ein Künstlername ist. Denn die heißt ja eigentlich anders, die schmuggelt sich in die Kanzlei rein. Und ich finde eigentlich das auch sehr gelungen. Also ich hätte jetzt keine unbedingt Serie gebraucht, wo es einfach jetzt um die Tochter von Andy Griffiths geht, die jetzt halt auch einfach schon älter ist und die das sich da hinstellt und jetzt ganz normal halt einfach irgendwelche Fälle verhandelt vor allem. Und das ist gerade so der Schwachpunkt. Die Fälle werden im Laufe der Staffel eigentlich noch also schlechter.
Ah, noch schlechter, okay. Also ich habe jetzt 3 Folgen gesehen und muss da sagen, dass ich da also jetzt diese rein Procedural-Fälle, also die jeweiligen Fälle der Folge, die dann ja noch gelöst werden, schon relativ durchwachsen fand. Teilweise sehr einfach gestrickt und teilweise auch wieder so mit so Lösungen, wo du sagst, okay, da hätte jetzt auch die Polizei drauf kommen können oder das hätte man auch einfacher auflösen können. Oder wo man dann auch wieder so Schlussfolgerungen irgendwie hat, wo man sagt, so richtig valide sind die in einem Kausalzusammenhang auch nicht unbedingt. Also da muss man halt einfach auch schon so gewisse Logik, ich will nicht sagen, dass das Logikfehler sind, aber so gewisse unrealistische Nachlässigkeiten, die muss man dann teilweise einfach kaufen. Und generell ist die Serie, das hat mich dann überrascht, weil ich dachte genau, dass sie das ist, was du gerade gesagt hast, nämlich dass die Hauptfigur praktisch irgendwie in einem Verwandtschaftsverhältnis mit dem alten Matlock steht und jetzt halt dann irgendwie so die Kanzlei weiterführt. Das sind ja dann so Ausgangslagen, die man aus den anderen Serien kennt. Ich glaube, bei Magnum, war das nicht bei Magnum so, dass das dann sein, weiß ich nicht, Enkelsohn oder Schwager
irgendwie... Das weiß ich jetzt wiederum nicht.
Meistens ist das dann ja so, ne, dass das dann irgendein Verwandter oder so, oder vielleicht auch sogar die Kinder, Tochter, der Sohn, dann praktisch auftaucht und das dann macht. Und da muss ich sagen, hat die Serie, also die Matlock-Neuauflage, doch ganz gut mit dieser Erwartung gebrochen. Also, dass dann es sich so herausstellt, direkt am Anfang, dass eigentlich es sich außerhalb erstmal von diesem Serienkosmos bewegt. Ne? Also, dass Matlock als Serie und als Medienprodukt selbst thematisiert wird, indem gesagt wird, ich habe diesen Namen, so ähnlich wie dieser Typ aus dieser 80er-Jahre-Serie, wo dann auch viele Running Gags irgendwie eben drauf gepolt werden und genau. Und trotzdem hat man aber auch so eine Ebene, wo man sagen kann, ist Katie Bates von der Figur her doch in einer ähnlichen Konstellation wie der Matlock früher, ne? Weil sie eben dann halt als diese Verteidigerin arbeitet, auch, ich sage jetzt mal, so kleine Leute, die benachteiligt wurden, vor Gericht vertritt und meistens dann auch mit einem Happy End irgendwie dafür sorgt, dass die dann auch freigesprochen werden. Und dass sie halt auch so eine ist, die dann selber ermittelt und eben auch vielleicht so ein bisschen charmant tut, oberflächlich, aber dann doch irgendwie auch so eine gewisse List hat, ne? Also, dass sie den Leuten etwas vorgaukelt, um an Informationen zu kommen. Und das hat ja vielleicht auch so ein bisschen sowas Strategisches, also vielleicht das, was früher auch da war, so ein bisschen.
Ja, was ich bei der Serie so interessant finde, wie die Figurenkonstellation eben aufgestellt wurde, denn wir haben hier wirklich anders als das früher vor einigen Jahren bei CBS noch probiert wurde, zum Beispiel mit dem CSI-Reboot oder mit Magnum, sondern wir haben bei CBS tatsächlich wieder sehr, sehr alte Darsteller. Also es wird mit Absicht hier Katie Bates genommen. Genau. Die Junganwälte machen manchmal sehr viele dumme Sachen. Es ist so eine typische von oben herab irgendwie. Es geht darum, dass die Älteren so ein bisschen auf die Jüngeren runtergucken und selbst die Vorgesetzte von Katie Bates, Olivia macht eigentlich auch nicht alles richtig, die ist vielleicht auch noch zu jung erfahren, man sollte mehr auf die Alten gucken. Und das ist tatsächlich für CBS ein Erfolg gewesen. Also die Serie hat 7 Millionen Zuschauer beim Live-Fernsehen, 9 bis 10 Millionen im Streaming innerhalb von wenigen Tagen. Und bei Paramount Plus wird sie auch gerne geguckt. Und nachdem die Serie ja auch für, also Katie Bates, für die Emmys nominiert wurde und auch bei den Golden Globes nominiert war, gab es immer so einen Schub. Und selbst das Staffelfinale kam überraschenderweise auf 8% bei den Werberelevanten. Also so ganz schlecht ist diese Figurenkonstellation jetzt auch nicht. Vielleicht ist das auch das so ein bisschen Popcorn-Fernsehen. Also dass es so ein bisschen seicht ist, aber das sage ich ja auch oft bei so Serien.
Seicht auf jeden
wie 9-1-1. Gutes Popcorn-Kino. Also kein House of Cards, aber was du halt einfach gemütlich jede Woche wegbingen kannst. Und ich habe auch, als ich Matlock angeguckt, so in der Woche 2 oder 3 Folgen geguckt. Also es war jetzt keine Serie, wo ich gesagt habe, davon muss ich jetzt 7 Folgen am Tag angucken, sondern es ist so, man kommt nach Hause, macht den Fernseher an und legt erstmal eine Stunde die Füße hoch, Serie.
Ja, ich würde auch sagen, dass das eine Serie ist, wo man ab und an mal recht leicht eine Folge irgendwie wegsnacken kann. Ich habe jetzt 3 Folgen am Stück geguckt für die Podcast-Vorbereitung und muss sagen, dass ich mich da schon schwer getan habe. Also das wäre jetzt definitiv keine Serie, wo ich sage, boah, die zieht einen so in ihren Bann, dass man gar nicht mehr aufhören kann, die zu gucken. Und da binscht man dann einfach irgendwie etliche Folgen am Stück und dann guckt man auf die Uhr und huch, sind schon 5, 6 Folgen weggebinscht. Also das ist es nicht, definitiv nicht. Aber es ist ganz nett zum zwischendurch mal weggucken, ja. Das kann man zugestehen. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass Katie Bates natürlich eigentlich für so das lineare Fernsehen schon eine außergewöhnliche Schauspielerin ist, ne? Weil sie hat ja eigentlich schon auch Kinoformat, also hat ja auch schon in Kinofilmen mitgespielt, und dass sie eben immer wieder auch, zum Beispiel hatte sie ja auch eine Gastrolle bei Big Bang Theory als Mutter von Sheldon, glaube ich, ne? Oder Mutter von Sheldon war natürlich Laurie Metcalf, die Mutter von Amy, kann das sein?
Das weiß ich nicht.
Auf jeden Fall, also dass eine Schauspielerin dieser Kategorie, wie Katie Bates ist, tatsächlich auch immer wieder in so lineare Serien geht, das finde ich schon außergewöhnlich. Und ich glaube auch, dass wenn das dann so eine lineare Fernsehserie ist, wie jetzt Matlock, und das auch so ein Procedural ist, kann es sich eigentlich schon sehr glücklich schätzen, dass so eine Schauspielerin wie Katie Bates überhaupt bekommt, weil das keine Selbstverständlichkeit ist, dass eine Schauspielerin ihrer Kategorie sich für so eine Serie verpflichten lässt, meiner Meinung nach. Und wo man eben auch merkt, also wenn einfach auch eine gewisse schauspielerische Qualität da ist, dann ist das ja auch was Generationen überbrücken kann und was dann auch jüngere Zielgruppen irgendwie merken, wenn da eine Schauspielerin ist, die sehr bekannt ist und die auch ihr Handwerk sehr versteht, dass das ja auch ein Erfolgsfaktor sein kann. Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass wenn die Hauptrolle jetzt eben nicht von Katie Bates gespielt würde bei der Matlock-Neuauflage, dass dadurch vielleicht sogar deutlich weniger Leute vielleicht zugeguckt hätten. Also das weiß man jetzt nicht, aber auf jeden Fall kann man sie da als doch einen signifikanten Erfolgsfaktor mit ins Feld ziehen, würde ich mal sagen.
Das stimmt. Was mich so ein bisschen bei der Serie genervt hat, dass Lia Lewis als Sarah, und also die hat erst die ganze Zeit keine Zeit für einen Freund, dann stellt sich heraus, sie ist lesbisch, dann, es ist ja alles kein Spoiler, weil es ist so offensichtlich geschrieben, dann will Billy seine Freundin heiraten, da geht es natürlich dann auch zu Ende. Und ich sag mal so, vielleicht für die zweite Staffel, dass die beiden sich annähern.
Ja, das soweit habe ich jetzt noch nicht geguckt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich noch weiter gucken werde. Ich bin noch so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite, wie gesagt, ich finde halt so diese Procedural-Fälle relativ blass. Dafür würde ich nicht weiter gucken. Was ich finde, was die Serie gut macht, ist halt so diese Backstory, die sich als roter Faden durch die oder über die unterschiedlichen Folgen hinweg spinnt und eigentlich auch so zu so etwas wie einer Hidden Agenda wirkt, ne? Die halt die ja. Hauptfigur hat, weil es ja so ist, dass die Hauptfigur Mattie Matlock sich ja praktisch in diese Kanzlei einschleicht, weil ihre Tochter verstorben ist, ne? Ihre Tochter, glaube ich, ich weiß nicht, Opiumüberdosis oder irgendwie drogenkrank, an einer Drogenkrankheit gestorben
Opiot. Ist. Das, da weiß man nicht genau, was davon wirklich gemeint ist. Fentanyl oder andere Sachen, also Schmerzmittel. Aber da gibt es ja in den USA so viel verschiedene wie, also es gibt Fentanyl, es gibt aber auch Oxycontin oder Percoid oder Morphin.
Das weiß man dann nicht genau, ne? Aber man weiß so auf jeden Fall, dass die Tochter von der Hauptfigur eben an einem Drogentod wahrscheinlich gestorben ist, und es wohl so war, dass diese Anwälte in dieser Kanzlei irgendwie Unterlagen haben unter den Tisch fallen lassen oder Unterlagen unterschlagen haben, die dafür hätten sorgen können, dass der Handel mit einer bestimmten Droge hätte schon früher unterbunden werden können, sodass dann zum Beispiel Drogensüchtige nicht mehr an diesen Stoff gekommen wären und dadurch vielleicht deren Leben hätte gerettet werden können, ne? Und das ist ja praktisch so ihre Motivation, dass sie eben herausfinden will, wer von diesen Anwälten in dieser Kanzlei oder eine der Anwältinnen dafür verantwortlich ist. Und das ist ja praktisch das, was sie herausfinden will und was dann eben halt dieses dauerhafte Spannungsgefüge dieser Serie aufrecht erhält und was ja letztendlich nicht nur dadurch ein Spannungsfeld eröffnet, sondern auch dadurch, dass Katie Bates versuchen muss, unentdeckt zu bleiben. Ne? Also sie versucht sich ja zu etwas einen Zugang zu verschaffen, für das sie normalerweise keinen Zugang bekommen würde, weil sie ja auch unter falschen Voraussetzungen dort ist. Und sie läuft halt immer wieder Gefahr, entdeckt zu werden. Und wenn sie aber entdeckt wird, dann droht natürlich ihr kompletter Plan, sozusagen den Bach runterzugehen. Und das ist natürlich ein Spannungsmoment, wo ich sage, das finde ich ist ganz gelungen, so von der Story konstruiert. Und was ich auch ganz gelungen finde, ist eben, dass also andersrum aber auch so ist, dass Katie Bates eigentlich so dieses ganze Gefüge dieser Anwaltskanzlei unterminiert. Also sie unterwandert ja praktisch dieses ganze Gefüge dieser Kanzlei und droht das zu Fall zu bringen, ne? Weil wenn das publik wird, dass das dort passiert ist, dann droht ja auch die Kanzlei sozusagen dann letztendlich großen Schaden zu nehmen. Und da hat man natürlich auch sowas, wo man dann so ein bisschen mitfiebert mit der Hauptfigur. Und ich finde halt so diese Konstellation ziemlich gelungen gewählt. Also deswegen könnte, das wäre für mich so der Grund, wo ich nochmal überlegen könnte, doch nochmal weiter zu gucken. Also
ja, durchaus. Ja. Also man muss sagen, dass es zum Teil wirklich spannend ist. Wie gesagt, die paar Fälle, dann eben die Procedural-Fälle eben nicht.
Ja.
Ja, und da muss halt einfach jeder für sich reinfinden. Also ich gucke ganz gerne solche Rechtsdramen wirklich gerne. Ich freue mich auch schon auf Copernicus, was nächstes Jahr bei CBS starten soll. Aber ich gucke zum Beispiel auch ganz gerne Elsbeth.
Das hast du mir auch schon empfohlen. Bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, das da mal zu gucken, um zu schauen, ob das die Vorschlusslorbeeren einlöst, die du schon für Elsbeth gegeben hast. Da werde ich auf jeden Fall mal reingucken, ja. Also es ist so, vielleicht nochmal bei Matlock ist, finde ich so, auch sehr schön, was halt eben in den Folgen immer greift, ist, dass auch mit der Erwartung gespielt wird. Also es ja dann zum Beispiel so ist, dass zum Beispiel erinnerst du dich an diese eine Folge, wo die Hauptfigur eben in so einen Rechtfertigungsdruck kommt, zu sagen, warum sie die U-Bahn nie nach Queens nimmt?
Ja,
weil sie ja halt ihre falsche Identität hat und eigentlich immer mit einer Limousine abgeholt wird und eigentlich in einem sehr noblen Vorort irgendwo in so einer Villa lebt mit ihrem Mann und mit ihrem Enkelsohn. Und genau, und einmal ist das dann eben so, dass sie mit dieser Junganwältin eben redet und immer sagt, dass sie da mit dem Bus fährt, obwohl sie eigentlich nach Queens, wenn sie wirklich in Queens wohnen würde, mit der U-Bahn fahren könnte. Und das ist natürlich sowas, genau dieses Feld eröffnet sich dann immer wieder, wo sie dann eben droht aufzufliegen. Und das finde ich einfach sehr stark, auch wo sie dann scheinbar das Essen vergisst. Dann die, wie heißt sie, Olivia oder
Olympia.
Olympia, genau, wo sie dann zu ihr nach Hause fährt, um ihr das Essen zu bringen. Und man als Zuschauer denkt man, oh, jetzt ist sie dran. Weil wenn Olympia dahin fährt und sie eigentlich nicht da sein kann, weil sie nicht registriert hat, dass sie ihr Essen vergessen hat, dann wird sich herausstellen, dass sie da nicht wohnt. Und dann klingelt aber Olympia an der Tür und du hast dann so dieses Moment, wo sich die Spannung zuzieht und du überlegst, au, was kommt denn jetzt? Und dann steht aber wirklich Matty Matlock hinter der Tür und ist so total safe, dass sie in ihrer Inszenierung gerettet ist, weil sie eben wirklich so diese Rolle perfekt spielt, dass sie dort wohnt in dieser Wohnung. Und dann stellt sich natürlich heraus, dass sie das sehr gut als strategischen Schachzug geplant hat, dass sie dieses Essen vergessen hat und wo man dann auch wieder mit der Erwartung eigentlich der Zuschauer bricht. Und das sind halt so, finde ich, Momente, wo die Serien dann ihre Stärken erreicht. Ja, und wo ich sage, davon würde ich mir eigentlich noch mehr wünschen und wo ich eigentlich auch sage, diese Serie hätte wirklich eigentlich Potenzial, noch wesentlich intensiver und noch spannender und mitreißender zu sein, wenn sie nicht so in diesem Procedural-Korsett gefangen wäre und vor allen Dingen auch nicht so am Fließband entstehen würde. Also eigentlich könnte ich da schon wieder so zu dem Schluss kommen, dass ich sage, wenn das eine Serie wäre, die nur mit 12, 13 Folgen pro Staffel produziert werden würde, würde das, glaube ich, der Qualität extrem helfen.
Da muss ich aber widersprechen, weil es gibt auch andere Beispiele. Ja. The Good Wife hat auch einen roten Faden gehabt und war aber sehr gut mit 22 Folgen. Und aber auch, wenn du eine richtig gute Serie sehen willst, zwischen Elsbeth und The Good Wife gab es The Good Fight. Und ich glaube, ja, an die Serie kommt wohl, glaube ich, keiner ran.
Ja gut, also ich gebe dir schon recht, ja, es gibt auch immer wieder Serien, die eine recht hohe Anzahl an Folgen haben und dabei eine hohe Qualität waren. Ich glaube aber tatsächlich eher, dass das die Ausnahme als die Regel ist. Und dass auf jeden Fall eine verringerte Schlagzahl die Wahrscheinlichkeit von einer erhöhten Qualität, also dass man sich für die einzelnen Drehbücher der einzelnen Folgen mehr Zeit nehmen kann, als Kreativer, der an dieser Serie beteiligt ist, auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit von einer Qualitätssteigerung erhöhen würde. Und ja, deswegen finde ich das schade. Und
auch da muss ich dir leider abschließend auch ein bisschen widersprechen. Denn ich glaube, es ist wichtig, dass du wieder auf eine Folgenanzahl von, wie jetzt in dem Fall 19, aber vielleicht auch 22 Folgen kommst. Denn du darfst immer nicht überlegen, wenn die Leute mal mehrere Jahre eine Serie nicht gesehen haben, dann sind sie einfach raus. Also es kam jetzt Sandman nach 3 Jahren zurück. Opulent, toll, aber es hat mich nicht gepackt. Also es kommt alle 2 Jahre eine Staffel von Game of Thrones, vom Nachfolger. Und ich glaube, für so Serien-Procedurals ist es schon wichtig, dass die einfach von September bis Mai laufen. Matlock hat es nicht ganz geschafft. Da kam schon Mitte April die 2 letzten Folgen. Also es geht jetzt auch in 2 Monaten geht es jetzt bei Matlock wieder los. Pause war dann knapp 4 bis 5 Monate. Also ich finde schon wichtig, dass du so eine hohe Schlagzahl hast und nicht, dass du dann irgendwie am Ende 10 Folgen hast und dass das dann alles irgendwie, dass du ein Dreivierteljahr drauf warten musst. Und dafür liebe ich auch eigentlich das Network-Fernsehen. Weil wir haben uns jetzt auch schon ein paar Mal über Sitcoms unterhalten. Ich glaube, dass auch so Sitcoms nie groß geworden wären, wenn es Big Bang Theory beispielsweise vielleicht bei Netflix gegeben hätte, weil die hätten 8 Folgen gemacht, dann hätte es wieder 1,5 Jahre gedauert, bis es weitere 8 Folgen gibt. Und so kannst du natürlich auch nicht irgendwelche kultigen Sachen einbauen.
Ja, gut, stimmt schon. Also bei Sitcoms ist das natürlich so, dass die auch nochmal eine geringere Sendezeit haben, ne? Also das ist nochmal ein Unterschied, ob du 22 Minuten produzierst oder eben halt auch über 40 Minuten produzierst. Das ist dann ja doch nochmal eine Ecke mehr Zeit. Ich würde sagen, wenn man 13 Folgen im Jahr macht und dann auch wirklich kontinuierlich jedes Jahr 13 Folgen macht, hat man auch eine gewisse Regelmäßigkeit. Und ich finde, gerade in der ersten Folge hatten wir uns auch schon mal im Vorgespräch drüber unterhalten, finde ich halt, dass diese ganzen Entwicklungen, wie sie in die Kanzlei reinkommt und halt auch in eine Führungsposition kommt, ja, die ihr zugesprochen wird, sodass sie dann auch wirklich selbst in eine praktische Rolle kommt, wo sie direkt schon ermitteln kann und eine hohe Position hat in dieser Kanzlei. Das geht doch alles sehr Knall auf Fall und das ist praktisch wie so in so einem Schnelldurchgang, wirst du da einmal durchgemöllert, wo alle praktisch dramaturgischen Eck- und Wendepunkte wie so am Reißbrett entworfen wurden, die werden dann in einem Schnelldurchlauf einmal abgehakt, sodass du praktisch diese Exposition da hast, wo ich sage, wenn man, das ist so eine Entscheidung, wo man hätte sagen können, da machen wir eher eine Doppelfolge von und lassen diese ganzen Entwicklungen alle mal ein bisschen organischer und authentischer irgendwie vonstatten gehen. Und das ist so was ganz Grundsätzliches, wo du dann schon merkst, dass die Serie schon mit der ersten Folge direkt in diese Procedural-Mühle eigentlich reingekommen ist. Deswegen bin ich da ein bisschen auf einem anderen Level. Aber okay, man kann darüber streiten. Also aber du glaubst ja auf jeden Fall, dass die Serie eine mittelfristig eine Perspektive hat, sodass die vielleicht auf so 4-5 Staffeln kommt, meinst du, oder?
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass da 4-5 Staffeln zusammenkommen. Ich schaue gerade noch mal, wo eigentlich Matlock damals ausgestrahlt wurde.
NBC genau, kann das sein? Erst NBC und dann ABC?
Ich meine jetzt bei CBS und zwar am Donnerstag. Und da ist es eben so, dass es im Doppelpack mit Elsbeth lief. Und davor natürlich Georgie und Mandy's First Marriage. Also du hast eigentlich zwei Neustarts gehabt. Ich glaube, da war es dann auch ein bisschen schwierig. Also Georgie und Mandy Star haben alle drauf geguckt. Dann ist es schwierig, da noch 2 Stunden Matlock zu zeigen. Ja.
Ja.
Naja, ja, also auf jeden Fall eine mittelmäßige Serie, sagen Sie es mal so. Aber kann man vielleicht
gucken, muss man nicht. Wäre vielleicht so mein abschließendes Fazit.
Ja, vielleicht, wenn man, wie gesagt, von der Arbeit heimkommt, würde ich sagen.
Genau. Und wenn man grundsätzlich auch Sympathien hat für Kathy Bates, lohnt es sich das auf jeden Fall, allein schon auch wegen ihrer Performance. Ne? Ob man dann dauerhaft dranbleiben möchte, wie gesagt, das muss man dann für sich bewerten. Ne? Ob da dann die Qualität ausreicht, beziehungsweise ob man dann eher schwache Folgen zwischendurch dann eben halt auch mitnimmt, um einfach grundsätzlich die Entwicklung der Hauptfigur mit, wie gesagt, dieser Backstory eben weiter zu verfolgen. Ob man da die Bereitschaft hat, muss man dann für sich entscheiden. Auf jeden Fall
unsere Fernsehserie,
die der neue großer Aufschlag wird, ist es jetzt aus meiner Sicht nicht.
Schaut es an und dann geben. Ich wollte sagen, schaut es euch an und dann könnt ihr uns schreiben.
Ja. Sehr gerne.
Gut, und dann haben wir das für diese Woche. Nächste Woche ist eine kurze Woche, das heißt, wir haben trotzdem gute Themen für euch und wünschen jetzt erstmal ein schönes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Jawohl, bis dann. Tschüssi.
Ciao.